Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
http://vielfalter.podspot.de. Herzlich willkommen hier bei Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion, Ausgabe vom 23. Februar 2017. Mein Name ist Mirko Olosztjak-Brahms, verantwortlich für diese Sendung, die immer am vierten und am letzten Donnerstag des Monats im Gruppenradio bei Radio Dreieckland zu hören ist. Heute mit einem Interview mit Thomas Vogelsang aus Berlin.
Ich bin 58 Jahre alt inzwischen, die Zeit schreitet voran und ich bin seit Anfang der 80er Jahre in der Psychiatrie tätig, habe als Krankenpfleger Ausbildung genossen in einem Landeskrankenhaus in Bad Zwischenahn bei Oldenburg. Danach bin ich nach Berlin gewechselt und habe an der Uniklinik gearbeitet auf einer Station und dann habe ich mich sozusagen enthospitalisiert, zunächst in der Tagesklinik, in die Abteilung Sozialpsychiatrie, dann in die Nachtklinik und dann in die Ambulanz und von dort aus in einen freien Trägerverein in Charlottenburg und habe Wohngemeinschaften begleitet und aufgebaut auch. Und großes Projekt, glaube ich, zu der Zeit war das Enthospitalisierungsprojekt, das heißt die Auflösung von Chronikerstationen, gemeinhin genannt, in Spandau und Aufbau von neuen Wohngemeinschaften für die Klienten, die dort wohnen. Dann anschließend bin ich zu Pinel gewechselt, um dort im S-Bahnhof zu arbeiten, im Tageszentrum und Kontakt- und Beratungsstelle. Und dann arbeite ich jetzt immer noch bei Pinel Netzwerk, einer Unterfirma von Pinel, und bin dort für die integrierte Versorgung zuständig. Das heißt, Alternative zur stationären Versorgung, Krisenbegleitung, Prävention im ambulanten Bereich. 2007 war ich auch schon involviert ein Stückchen in die Arbeit in der Krisenpension. Die Krisenpension gibt es seit 2005 als Idee und 2006, 2007 als konkrete Umsetzung auch. Das ist eine Alternative zur stationären Begleitung und ich glaube, das Besondere an der Krisenpension ist, dass das Projekt eigentlich entstanden ist aufgrund von Initiativen von Psychiatrieerfahrenen, das heißt, heute würden wir sagen Ex-In oder Psychiatrieerfahrenen auch, Mitarbeitern, die eine sehr intensive Begleitung im außerstationären Bereich als Idee hatten und dann das konkret umgesetzt haben. Das Projekt war anfangs überhaupt nicht finanziert, das reine ehrenamtliche Arbeit war. Später dann kam so ein kleiner Vertrag mit einer Krankenkasse dazu und inzwischen ist die Krisenpension ein wesentlicher Bestandteil der integrierten Versorgung mit mehreren großen Krankenkassen.
Integrierte Versorgung, was heißt das genau?
Es ist so, dass die integrierte Versorgung zur Idee hat, in der Form, wie wir sie jetzt machen in Berlin, zur Idee hat, eine Begleitung für Menschen zu bieten, die ihre Krisen im ambulanten Bereich begleitet haben wollen und zudem auch eine Präventionsarbeit gemacht werden kann. Und die Krisenpension ist dabei sozusagen die intensivst begleitete Möglichkeit innerhalb dieser integrierten Versorgung. Integrierte Versorgung abgekürzt heißt sowas wie Zusammenarbeit, Zusammenlegen, an einer Stelle zusammenarbeiten und verschiedene Versorgungsmöglichkeiten zusammenführen. Deswegen heißen wir auch Pinel Netzwerk, also Netzwerken in diesem Bereich.
Integrierte Versorgung habe ich mitbekommen, dass das mit Krankenkassenverträgen zusammenhängt. Also dass, ja, bei euch war es damals die Technikerkrankenkasse, später kamen andere dazu. Das heißt aber, dass diese Leistungen der Krisenpension damals auch nur diejenigen nutzen konnten, die in der richtigen Kasse sind.
Richtig.
Und die eingeschrieben waren.
Genau, ein Nachteil der Entwicklung, also gut erkannt, gut berichtet, ist, dass die Krisenpension, solange sie eben noch nicht finanziert war, auch frei agieren konnte. Das heißt, alle Menschen, die den Bedarf hatten, konnten begleitet werden, weil es eben komplett ehrenamtlich lief und zum Großteil eben auch nur mit ganz geringen Sponsormengen von außen finanziert war. Der Vorteil ist, dass sie jetzt sicher finanziert ist, die Krisenpension, also auch die Mitarbeiter dafür Geld kriegen, dass sie dort arbeiten. Der Nachteil ist, dass es eben über mehrere Kassenverträge, über mehrere Kassenverträge läuft, unter anderem TK, das ist der größte Vertrag, KKH, Siemens BK, Daimler-Benz und noch ein paar andere Krankenkassen. Es ist schon so, dass das eben einschränkt für die Menschen, die dort versichert sind. Also wir können nur Klienten aufnehmen oder Versicherte aufnehmen, die in dieser Kasse auch versichert sind. Das ist der Nachteil des Systems. Wir hoffen natürlich, dass noch viele, viele weitere Kassen dazukommen.
Aber um aufgenommen zu werden, braucht man schon eine Psychiatriegeschichte. Man muss schon als psychiatrischer Patient sozusagen auffällig geworden sein, behandelt worden sein. Also das sind alles so Hürden, die eigentlich eher ein Wermutstropfen sind.
Es sind schon Wermutstropfen. Auf der anderen Seite muss man sich das aber so vorstellen, die Krankenkasse finanziert ja dieses Projekt über diese integrierte Versorgung. Das ist so ein bisschen, integrierte Versorgungsverträge sind immer so ein bisschen Experimentierverträge, die außerhalb dieser Regelversorgung laufen, wo man sagt, okay, das probieren wir mal, wir probieren mal da was Neues, das ist gut so. Die andere Geschichte ist die, dass diese Kosten, also das Geld, was wir kriegen, muss irgendwo herkommen. Das kann nicht on top sein zu den stationären Kosten. Das heißt, die Überlegung ist die, dass wir einen Teil des Geldes kriegen, was die Klienten eventuell gekostet hätten, wären sie in die Klinik gegangen. Und somit gibt es eine Umschichtung dieses Settings, dieses Gelds in den ambulanten Bereich und deswegen auch die Vorgeschichte, das heißt die psychiatrische Vorgeschichte, die sein muss, um die Teilnahme an diesem Vertrag zu gewährleisten. Alternativ könnte die Kasse keinen Betrag festsetzen für jemanden, der noch nie eine Berührung hatte mit der Psychiatrie, weil ja noch keine Kosten entstanden sind. So, das ist auch in der Form eine Form des Experimentierens in der Richtung. Also rechnet sich das nicht für die Kasse und im Endeffekt natürlich für alle Versicherten dieser Kasse.
Also integrierte Versorgung, das ist ein Modell, das es jetzt in verschiedenen Bundesländern und Regionen gibt. Das sind aber auch regional immer wieder unterschiedliche Kassen, oder?
Es sind unterschiedliche Kassen an unterschiedlichen Standorten. Es gibt auch eine große Kasse, beispielsweise die AOK, die eine AOK Süd und eine AOK Nord hat, die unterschiedliche Verträge wieder hat. Das in Deutschland ist das sehr unübersichtlich, was Krankenkassen und die Leistungen, die Sonderleistungen, Zusatzleistungen dieser Krankenkassen angeht. Das kennen wir alle von anderen Verträgen auch, die wir haben. Also was weiß ich, von Osteopathie bis sonst irgendwas in Richtung, welche Kasse finanziert was und hat welches Angebot. Das ist das etwas undurchsichtige für einen Versicherten einer Krankenkasse zu gucken, welches Angebot hat denn seine Krankenkasse eigentlich in diesem Bereich, in diesem ohnehin schon sehr undurchsichtigen psychiatrischen Bereich. In unterschiedlichen Städten, Bundesländern sind das wieder andere Verträge, wo man sagen kann, okay, die TK ist sicherlich eine Kasse, die in den allermeisten ähnlich vertreten ist. Wie in Berlin, also was wir haben. Die Einrichtung Krisenpension, was du eben sagtest, gibt es in anderen Bundesländern auch. Die Alternative zu einer Krisenpension wären Rückzugsräume. Rückzugsräume sind eigentlich leere Räume, die nur dann belegt werden, wenn sie jemand braucht. Und die Krisenpension ist eher so gedacht, dass sie rund um die Uhr besetzt ist, egal wie viele Menschen da sind. Wenn natürlich keiner da sind, machen wir die Krisenpension auch zu, kommt aber inzwischen auch nicht mehr vor. Krisenpension bei uns hat beispielsweise 7 Plätze, 8, gibt ein Notbett sozusagen, gibt ein weiches Zimmer. Das ist so ein Zimmer, was man partiell kurzfristig nutzen kann, wo wenig Ecken und Kanten sind. Das ist so ein Zimmer, was von der Idee her so ein Stückchen aus der Soteria kommt. Alternativ sind manchmal auch noch so kleine Wohnungen, die für andere Träger, die andere Träger zur Verfügung stellen, die nutzbar sind im Krisenfall. Unser System war, aber so ist die Krisenpension damals auch gegründet worden, schon immer zu sagen, wir halten was vor, was genutzt werden kann. Mhm. Weil wir es einfach schneller belegen können und weil es einfach schneller durchlässig ist.
Über die Nutzung der Krisenzimmer oder der Krisenpension hinaus habt ihr ja auch aufsuchende Hilfen und ein ganzes Netzwerk drumherum. Beschreibt das mal.
Ja, das ist ja nicht unaufwendig zu beschreiben. Wir sind, also der Vertrag inzwischen hatte etwas über 2000 Versicherte, die bei uns eingeschrieben waren im Rahmen dieses integrierten Versorgungsvertrages. Und es gibt nur 7 Plätze, 8 Plätze maximal in der Krisenpension. Das heißt also, die Krisenpension ist nur ein ganz kleiner Teil für den Fall, dass jemand wirklich rund um die Uhr Begleitung und Sicherheit braucht, an einem anderen Ort als zu Hause. Der Schwerpunkt der Begleitung dort bei uns in der EV liegt eindeutig im Home Treatment, das heißt in der Begleitung zu Hause oder an Beratungsbesprechungsterminen, Netzwerkgespräche in unseren Büros oder an anderen Stellen. Das heißt überwiegend Home Treatment, Begleitung zu Hause, will heißen, wir vereinbaren mit den Menschen Termine zu Hause, wenn sie die Hilfe brauchen. Wenn sie die Hilfe nicht brauchen, machen wir auch keine Termine. Das heißt, anders wie bei anderen Institutionen oder anderen Abrechnungs- und Vertragsmöglichkeiten, wo regelmäßige Termine vorgehalten werden müssen oder bestimmte Wochenminuten beispielsweise gemacht werden müssen, bieten wir und können auch wir nur die Hilfe anbieten bei Bedarf. Das heißt, was man in Neudeutsch Need Adapted Treatment nennen würde, also bedürfnisangepasste Begleitung. Immer dann, wenn ich es brauche, kann ich es kriegen. Dafür haben wir mehrere Teams in verschiedenen Bezirken Berlins. Berlin hat ja diese Doppelbezirke, Tempelhof Schöneberg zum Beispiel. Und pro Bezirk haben wir ein Team von verschiedenen Mitarbeitern verschiedener Berufsgruppen und, worauf wir auch ganz stolz sind in Berlin, in jedem Team 1 bis 2 Erfahrungsexperten, auch die ganz konkret und ganz gleichgestellt mitarbeiten im Team.
Auch finanziell gleichgestellt?
Die Möglichkeit. Wir haben eine Mitarbeiterin, die inzwischen ganz gleichgestellt ist. Wir haben andere Mitarbeiter, die, also Erfahrungsexperten-Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, die auf dem Wege sind. Wir haben so eine Form von, ich sag jetzt mal vorsichtig, so eine Aufstiegsmöglichkeit. Wenn ich eine bestimmte Anzahl von Terminen machen kann, von Klienten begleiten kann, von Gruppen anbieten kann oder, kann ich, sage ich mal, habe ich ein bestimmtes Einkommen. Und wenn ich genau gleichgestellt bin eines Profimitarbeiters beispielsweise auch in der Tätigkeit, dann kriege ich auch die gleiche Bezahlung. Inzwischen ist es eine Mitarbeiterin. Man muss allerdings dazu sagen, es gibt viele unserer Erfahrungsexperten wollen und können auch nicht so viel dazu verdienen, weil sie in anderen Maßnahmen noch stecken. Das heißt, in EU-Rente dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Stunden machen, dürfen nur ein bestimmtes Gehalt verdienen bei zum Beispiel, wenn sie Hartz-IV-Empfänger sind oder. Und bis die Grenze und die Schallmauer bei Hartz-IV durchbrochen ist, um normal zu verdienen, muss man schon auch richtig viel tun. Und das ist häufig nicht der Wunsch auch so, also stundenmäßig auch nicht der Wunsch. Von daher wollen auch nicht alle komplette gleiche Bezahlung haben.
Also, wir arbeiten noch dran. Genau. Also wie gesagt, IV steht für integrierte Versorgung. Mhm. Du hast ein Wort genannt, Soteria. Ich weiß nicht, ob das jedem geläufig ist. Aber was du auch gesagt hast, du sprichst die ganze Zeit von Begleitung und nicht von Behandlung.
Ja, wir sind in manchen Punkten vielleicht ein bisschen anders, weil wir auch eine andere Form haben zu arbeiten. Das heißt, wir wollen jemanden nicht betreuen, weil wir gehen nicht davon aus, dass das kleine Kinder sind, die eine Betreuung brauchen, wo jemand aufpassen muss. Wir sind auch keine gesetzlichen Betreuer, da müssen wir uns auch ein Stückchen abgrenzen. Die Tätigkeit ist anders. Die Begleitung war so der Begriff, der uns am nächsten lag, auch so der Mensch, der sozusagen zuständig ist bei uns für den jeweiligen Versicherten, für den jeweiligen Klienten, heißt bei uns auch nicht Betreuer, sondern er heißt Bezugsbegleiter. Bezugsbegleiter ist der Mensch, der sozusagen der Ansprechpartner für den Versicherten, für den späteren Klienten vielleicht ist bei uns. Und es gibt dann nicht nur einen, sondern es gibt immer zwei, weil wir nach einer bestimmten Methode arbeiten, die auch immer zwei Mitarbeiter voraussetzt. Es sind nicht immer bei jedem Termin zwei Mitarbeiter, aber meistens.
Die bestimmte Methode?
Wir arbeiten systemisch. Systemisch müsste man jetzt noch ein Stückchen runterbrechen in Form des offenen Dialogs. Also wir arbeiten mit der, ich glaube Haltung ist der beste Begriff dafür, mit der Haltung des offenen Dialogs. Wie gesagt, das kommt eigentlich ein Stückchen aus dem Systemischen, kommt aus dem Finnischen, Westlappland, wer es genau wissen will, hat sich später durchgesetzt, hat verschiedene andere Elemente noch dazu bekommen und hat sich dann auch bei uns durchgesetzt. Und bei uns ist es quasi so, dass wir die von vornherein gesagt haben, wir wollen im Sinne des offenen Dialogs arbeiten und brauchen dafür quasi auch alle eine Fortbildung. Das heißt, jeder Mitarbeiter, der bei uns arbeitet, ist es egal, ob der in der Verwaltung arbeitet, in der Geschäftsführung arbeitet oder an der Basis auch Bezugsbegleiter oder Teamleiter oder was auch immer. Jeder Mitarbeiter läuft durch diese Fortbildung. So auch Erfahrungsexperten, Psychologen oder jemand, der eine systemische Ausbildung hat beispielsweise, durchläuft auch diese offene Dialogfortbildung, weil das eben eine bestimmte Methode ist.
When everything is said and done and as the cry and ages talk, wonder if it's all worth it. Tell me if it's all worth it. You're on the edge and bridges burn. You're on the point of no return. Wonder if it's all worth it. Tell me if it's all worth it. I'm on the outside looking in, and I know, I know, I know I gotta stay away. Oh, I know, I know, I know. On the outside looking in, and I know, I know, I know I gotta stay away. Oh, I know, I know, I know. We're all singing the same old song. I want to know, so I walk along. Wonder if it's all worth it. Tell me if love is worth it. I catch a glimpse of how it feels. The good, the bad, your hands on me. I think you were worth it. Love's gotta be worth it. I'm on the outside looking in.
Wir sind immer noch bei Vielfalter Magazin gegen Monokultur hier auf Radio Dreieckland im Gruppenradio. Wie immer am 4. und am letzten Donnerstag des Monats von 16 bis 17 Uhr oder auch in der Wiederholung am 1. Montag von 20 bis 21 Uhr. Das war Lea James, On the Outside, ein Stück gefunden auf Jamendo Music. Und das auch nicht bei der GEMA gelistet,
Weiter mit Thomas Vogelsang zum offenen Dialog.
Offener Dialog arbeitet mit dem Medium Netzwerkgespräche, das heißt der systemische Ansatz, ohnehin zu sagen, okay, wichtig ist nicht der Einzelne, sondern der Einzelne mit seinem System zusammen. Das heißt mit seinem sozialen Netzwerk, mit seinem professionellen Netzwerk und. In seinem Kiez, in seinem Setting. Wir versuchen, dass alle wichtigen Menschen mit zu diesen Netzwerkgesprächen kommen. Und das Setting offener Dialog ist eine bestimmte Form der Moderation dieser Netzwerkgespräche, die zu zweit moderiert sind, die im Austausch miteinander laufen. Das heißt, der Moderator hat einen Co-Moderator, mit dem kann er zwischendurch reflektieren. Das heißt, ein Stückchen laut nachdenken nochmal. Was sagt mein Bauch jetzt dazu? Wie fühle ich gerade? Was ich denke, was passiert da gerade im Netzwerk? Und er kann sich austauschen im Gespräch. Es wird nichts hinter dem Rücken des Klienten besprochen. Es wird alles in diesem Gespräch besprochen. Es wird auch nichts außerhalb dieser Gespräche oder auch ergänzenden Einzelgesprächen, wird nichts außerhalb dieser Gespräche entschieden und vorgeplant oder nachgeplant sozusagen. Es findet alles live statt unter dem Beisein des Klienten. Das ist die Kurzbeschreibung des offenen Dialogs vielleicht.
Im Klappentext des Buches Dialoge im Netzwerk von Jaco Seikula und Tom-Erik Arnkel können wir lesen: Stellen Sie sich vor, ein Mensch kommt in den Krisendienst oder die psychiatrische Klinik und innerhalb von 24 Stunden wird sein komplettes Netzwerk, Angehörige, Freunde, Arbeitgeber, also alle, die kommen wollen, zu einem Gespräch mit dem Behandlerteam eingeladen, um in einem offenen Dialog gemeinsam herauszufinden, was zu verstehen und was zu tun ist. In Deutschland und auch in der integrierten Versorgung in Berlin sieht das ja noch etwas anders aus.
Für unsere Klienten, die daran teilnehmen, das muss man sich so ein bisschen vorstellen, die Einschreibung in diesen Vertrag ist, dass wir ein Infogespräch führen mit dem jeweiligen Versicherten, ob er sich das vorstellen kann, ob er wirklich jetzt eine ambulante Krisenbegleitung möchte und eine Alternative zur stationären Begleitung. Wenn der Versicherte selbst sich das vorstellen kann, also er geht auch diesen Vertrag ein, es ist nicht so, dass der Nervenarzt das verordnet oder der Psychiater das verordnet, sondern es ist quasi so, dass der Versicherte sich selbst dazu entscheidet. Und dann würden wir als nächstes in den nächsten Gesprächen versuchen, eine sogenannte Netzwerkkarte, eine soziale Netzwerkkarte zu machen, die so ein Stückchen festschreibt, welches soziale Netzwerk hat der Mensch, welches professionelle Netzwerk hat der Versicherte und welches berufliche und welches familiäre Netzwerk hat der Versicherte. Welche wichtigen Personen, wer gehört dazu, welche Personen kennen viele andere wieder und so weiter und so weiter. So ein Versuchen, ein Netzwerkgespräch zu führen und in diesem Netzwerkgespräch auch alsbald sowas zu machen wie einen Krisenplan. Der Krisenplan, eigentlich ist es ein Krisenvermeidungsplan und kein Krisenplan. Der Name ist immer so ein bisschen schwierig. Dieser Plan legt fest, auch in einem Netzwerkgespräch, wo alle wirklich wichtigen Personen dabei sind, wer könnte hilfreich sein, wer muss sich abgrenzen auch und wer auf der anderen Seite merkt es zuerst, wer kann wen informieren, wer darf wen informieren. Dieser Krisenplan entsteht in der Regel zwei Gesprächen, manchmal sogar drei Gesprächen, das dauert ein bisschen. Erzählt so ein bisschen über die Erfahrungen des Klienten, was hat geholfen, was war nicht so gut, was geht auf keinen Fall, wer darf was tun und so weiter und so weiter. In diesem Krisenplan wissen wir dann auch, weil wir über vergangene Krisen sprechen, wie sieht das aus, welche Krisen gab es bisher, welche Krisen, wie könnte denn eventuell eine nächste Krise aussehen. Wir wollen hoffen, dass es keine mehr gibt, aber wenn es eine gibt, wie sieht das denn ungefähr aus oder wie könnte das aussehen und wie schnell muss auch was gehen. Und dann sind wir bei den 24 Stunden. Für den Fall, dass ein Klient in eine Krise kommt, der bei uns eingeschrieben ist, haben wir einen Krisenplan, der ist verfügbar. Und für den Fall, dass es außerhalb der normalen Bezugsbegleiterarbeitszeit ist, die so zwischen 9 und 18 Uhr liegt ungefähr, manchmal länger, wenn Gespräche da sind und so, haben wir eine zusätzliche Hotline, die immer erreichbar ist und die dann auch aufsuchend tätig ist und die Krisenperson, die natürlich auch noch mit zuständig sein kann. Und insofern können wir sofort tätig sein über die Hotline. Besser ist es in der Regel, wenn es der Bezugsbegleiter macht, weil die beiden sich ja auch kennen. Eventuell der zweite Bezugsbegleiter noch dazu, eventuell als Netzwerkgespräch in der Krise schon. Und dann sehr schnell innerhalb von 24 Stunden auch tätig sein können. Das klappt in den allermeisten Fällen.
Der Unterschied jetzt aber zu dem finnischen Modell. Also dort ist es ja so, dass einfach alle Menschen in der Region dieses psychiatrische Zentrum anrufen können. Mhm. Und dann ist natürlich das ein Erstkontakt in der Krise. Und das heißt, der Mensch braucht nicht vorher eine Diagnose gehabt zu haben. Und auf der anderen Seite zeigt ja auch genau das, was in Finnland dann herausgefunden wurde, dass es dann oftmals auch bei der ersten Krise bleiben kann, dass also viel öfter als in anderen Regionen nach der sogenannten Ersterkrankung die zweite und dritte Episode wegfällt.
Das ist was, woran wir mit den Krankenkassen, also die jetzt, mit denen wir jetzt Verträge haben, auch arbeiten, was enorm schwierig ist zu finanzieren oder finanziert zu bekommen, auch ist bereits Ersterkrankte mit ins System zu bekommen. Das ist das, was wir immer schon wollten, weil ich glaube, wir können traumatische Erfahrungen von schlechten, es gibt sicherlich auch gute stationäre Aufenthalte, aber viele Aufenthalte sind einfach mit traumatischen Erinnerungen verbunden. Das muss nicht sein. Insofern wäre tatsächlich die Form von integrierten Versorgungsvertrag für Ersterkrankte total sinnvoll, würde auch perspektivisch, wenn man das jetzt mal finanziell ausdrückt, für die Kasse perspektivisch Kosten sparen können. Und weil der Mensch einfach einen anderen Zugang zu dem Hilfesystem hat, wie er das hat, wenn er lange, lange wartet und dann halt in die Klinik geht und es richtig eskaliert. Das Problem ist tatsächlich, schon eben gesagt, es ist so, dass wir nur mit bestimmten Kassen Verträge haben, bestimmte Vorerfahrungen da sein müssen. Bei uns wäre es so, dass ein stationärer Aufenthalt schon passiert sein muss. Das schränkt natürlich massiv ein, aber wie gesagt, an den anderen Verträgen der Ersterkrankten oder an Ersterkrankten arbeiten wir noch. Und dazu muss man sagen, wir haben in Deutschland ein recht kompliziertes System, weiß jeder, glaube ich, der schon mal die Krankenkasse gewechselt hat, welche Krankenkasse, habe ich eben schon gesagt, welches Angebot wo. Es gibt einen Haufen Krankenkassen mit unterschiedlichen Verträgen, unterschiedlich ausgeprägt in unterschiedlichen Regionen, also nicht einfach. Und dazu haben wir einen relativ großen stationären Versorgungsapparat auch, der mit unseren Angeboten nicht unbedingt vernetzt ist. Wir vernetzen uns als Mitarbeiter und als Träger schon mit den stationären Einrichtungen, aber es ist nicht so ein System, wie wir beispielsweise in Finnland haben, wo das fließend aus der Klinik herausgehen kann, wo man sagen kann, okay, der Begleiter aus der Klinik begleitet dann auch zu Hause weiter und ist dann auch für die nächste Krise der Ansprechpartner in 2 Jahren. Das haben wir bei weitem nicht. Wir haben relativ viel Stückelwerk in Deutschland hier. Da wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren was ändern, aber es sieht im Moment gerade nicht so aus.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, wird also zumindest gegenüber den Klienten oder den von der Krise Betroffenen auch in Finnland erstmal gar keine Diagnose ausgesprochen. Also man geht gar nicht von einem Erkrankungsmodell aus. Das heißt, das ist ja auch dann eher, was dort passiert, eher eine soziale Interaktion als eine medizinische Behandlung, oder?
Ja, das liegt an dem System als solches, weil es keine Unterschiede gibt. Bei uns ist es quasi so, wenn Sie irgendwas wollen, man geht zum Arzt, braucht halt irgendwas in der Richtung und braucht man auf jeden Fall auf dem Schrieb, auf der Krankschreibung, auf dem Rezept, wie auch immer, braucht man die Diagnose. Sie kriegen nichts ohne eine bestimmte Eingangsvoraussetzung, Diagnose XY. Das heißt nicht unbedingt, dass man in der Praxis da auch mit arbeitet. Ich bin zum Beispiel auch jemand, dem ist die Diagnose relativ egal. Für mich ist interessant, was gibt es für Symptome, wie wirkt der Klient und wo hat er Unterstützungsbedarf und wo braucht er wo braucht er eine Hilfe und wo braucht er auf keinen Fall eine Hilfe, wo kann er sich selbst gut unterstützen und wo kann das Netzwerk unterstützen. Das heißt, da ist eine Diagnose eher sehr schädlich und ist ja auch in manchen Punkten sehr stigmatisierend. Wir kriegen sie im Moment nur aus unserer Bürokratie nicht raus, weil das sozusagen die Eingangsvoraussetzung ist. Es ist so ein bisschen, ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber es ist so ein bisschen, wie bringt sie das Auto in die Werkstatt, hat früher der Mensch dran gebastelt, hat gehorcht und geguckt und hat gesehen, ah ja, ja, der Vergaser funktioniert nicht so richtig, das klingt irgendwie ein bisschen komisch. Heute kommt der Diagnosestecker daran und der sagt über den Computer Diagnose XY. Und dann ist aber vielleicht nur die Elektronik kaputt, aber nicht wirklich ein Bauteil. Insofern schreitet das bei uns eigentlich eher fort. Und ich glaube, die Diagnose werden wir über kurz oder lang nicht loswerden, wenn wir das System nicht grundsätzlich ändern. Das heißt, jeder, der eine Hilfe braucht, kriegt auch eine Hilfe, egal was er hat, sondern ich gucke mir den Menschen einfach an. Dafür bräuchte es eine gänzlich andere Finanzierung. Mhm.
Wir sind immer noch bei Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion hier im Kuppenradio von Radio Dreieckland. Heute mit einem Gespräch mit Thomas Vogelsang und vor diesem Musikstück, dem Stück Grassland Across the Border von Paolo Orecchia, vor diesem Stück haben wir erfahren, dass der offene Dialog, das heißt ein diagnoseunabhängiger Zugang erstmal mit Gesprächen, ein systemischer Zugang, hier in Deutschland unter anderem aus Finanzierungsgründen noch nicht umgesetzt wird oder werden kann. Ich habe Thomas Vogelsang gefragt, wie er sich denn eine zukünftige Situation vorstellen würde.
Ich fände es schon sehr hilfreich, wenn wir eine zentrale Anlaufstelle hätten. Wenn wir eine zentrale Anlaufstelle hätten für Menschen, die das erste Mal in eine psychische Krise kommen. Also das undurchdringliche Dickicht, an wen wende ich mich dann eigentlich? Gehe ich zum Nervenarzt? Arbeitet der in dieser Schiene, weil er gerade mit dem Träger zusammen an der Kasse arbeitet? Gehe ich in die Klinik? Hat die Klinik auch gewisse Eigeninteressen natürlich, aber auch bestimmte Settings? Das ist aber vielleicht nicht mein Setting, was ich möchte. Direkt in sowas, wie wir machen, kann man nicht, weil man muss erst ein bestimmtes Setting durchlaufen. Schön wäre es, eine zentrale Anlaufstelle zu haben, wo jeder mehr oder weniger ein unabhängiges, und zwar übergreifend unabhängiges Assessment kriegen würde. Das heißt, eine Assessment ist sowas, wo man sagt, okay, so eine Feststellung, was habe ich denn eigentlich und was brauche ich denn eigentlich? Unter Berücksichtigung meiner sozialen Aspekte, unter Berücksichtigung meiner Einschränkungen, die ich gerade habe, aber auch unter Berücksichtigung der Ressourcen, die ich leisten kann. Was kann ich noch? Was geht? Was will ich unbedingt? Im Moment ist es quasi so, ich wende mich an jemanden per Zufallstreffer. Das wird in der Regel wahrscheinlich der Hausarzt sein, weil den kenne ich schon. Der sagt, oh, da komme ich nicht weiter. Oder er fängt an, ein wenig rumzuarbeiten, in Anführungsstrichen. Bin jetzt mal ein bisschen gemein, sind nicht alle so. Und sagt, ich fange jetzt mal an und gebe ihm mal ein paar Benzodiazepine oder sowas, damit sie jetzt ihre Unruhe überbrücken und so weiter und so weiter. Dann wird es nicht besser, dann ist es alles schon ziemlich lange hin. Dann kommt als nächster Schritt vielleicht der niedergelassene Nervenarzt. Wenn es zwischenzeitlich zu einer massiven Krise kommt, wird wahrscheinlich irgendwann Verwandter, Bekannter, Ehefrau sagen, es geht irgendwie nicht mehr zu Hause, ich bringe dich mal in die Klinik und dann fahre ich in das nächstgelegene Krankenhaus und dann bin ich da, habe aber keine Ahnung davon, was die eigentlich machen oder was die da eigentlich tun und ob mir das gut tun oder ob ich das will. Wenn ich aber erstmal da bin, dann ist es relativ spät, dann kann ich es auch nicht mehr gut entscheiden. Und von daher wäre sozusagen ein frühzeitiger Kontakt bei beginnenden Krisen, bei einem neutralen, übergreifenden und unabhängigen Assessment Center oder wie man es auch immer nennen will, das klingt schon wieder abschreckend, wäre sicherlich sehr hilfreich. Das nächste wäre ein durchgängiges System, was wir eben in Finnland schon hatten, ein durchgängiges System zwischen Klinik und ambulanten Bereich. Super, das wäre auch nicht nur für Klienten gut, das wäre für die Institutionen gut und das wäre auch für die Mitarbeiter der Institutionen gut. Ich kenne ja noch aus meiner beruflichen Erfahrung den Klinikbereich eines Landeskrankenhauses, das ist nochmal sehr speziell, glaube ich, dann einer Uniklinik im vollstationären Bereich, Tages-Nacht-Klinik, Ambulanz und dann eben den komplementären Bereich. Alles unterschiedliche Träger, unterschiedliche Settings, alles unterschiedliche Lehren zum Teil, wie gearbeitet wird. Das ist für jemanden mit einer, sage ich mal, beginnenden Psychose oder beginnenden Erkrankung des psychiatrischen Bereiches ziemlich gruselig, da durchzufinden. Und er hat sehr viel Glück, wenn er an sehr aufgeschlossene und breit informierte Menschen kommt, die ihn dann beraten. Also sprich, der Nervenarzt wird es wahrscheinlich sein. Und wenn der gut informiert ist und sehr breit aufgestellt von seinen Erfahrungswerten und nicht gleich nur medikamentös agiert, dann kann das auch eine gute Entwicklung geben. Aber das ist nicht immer so.
Stichwort Medikamente. Die meisten Menschen mit psychiatrischer Vorerfahrung, die ich kenne, die kennen kaum was anderes als medikamentöse Behandlung. Und das dann auf Dauer. Und wir wissen inzwischen, dass medikamentöse Behandlung zur Chronifizierung beiträgt, eher als vor Rückfällen zu schützen. Wir wissen, dass die Lebenserwartung verkürzt wird. Wir wissen, dass unheimlich, also massive finanzielle Interessen im Spiel sind. Und ich habe auch schon Lehrbücher gesehen, die vollgespickt sind mit Werbung der pharmazeutischen Industrie. Also wo dann psychiatrische Lehrbücher einhergehen mit Werbung für Produkte, die in der Psychiatrie dann verabreicht werden.
Dadurch, dass ich ja schon länger in der Psychiatrie tätig bin, musste ich meine Meinung, meine Erfahrungswerte vor allen Dingen auch sehr revidieren. Also ich kannte das so, dass aus den Landeskrankenhäusern, in dem Landeskrankenhaus, wo ich damals gearbeitet habe, ich bin so groß geworden, wenn man so will. Gerade in der Pflege ist man damit, ist dafür zuständig, sozusagen die Depotspritzen zu geben. Und die waren auch nicht knapp bemessen. Ich bin in der Psychiatrie noch groß geworden, in der es hieß, die ersten 3 Tage im Bett, im Wachsaal. und ein großer Raum, wo alle auf die Aufnahmestation kamen und in diesem Wachsaal erstmal 3 Tage im Bett lagen, und zwar so mediziert, dass sie auch nicht unbedingt aufstehen wollten und konnten. Das war das Setting damals. Das ist noch nicht so lange her. Das war nicht 1920, sondern das ist in den 80ern gewesen. Da hat sich schon relativ viel getan, wenn auch bei weitem nicht genug. Und ich glaube, viel, viel Schaden ist einfach schon angerichtet, der nicht revidiert werden kann. Das ist ziemlich cool. Das ist wirklich eine gruselige Geschichte. Ich setze da sehr viel auf eben diese Verbreitung des offenen Dialogs beispielsweise als Haltung, weil ich glaube, dass man mit wirklich sehr eindeutigen systemischen Arbeiten, also im Sinne des offenen Dialogs jetzt, mit einem guten Helfersystem, was nicht chronifiziert, was also wirklich auch bedürfnisangepasst arbeitet, sehr, sehr viel abwenden kann. Also bei uns beispielsweise gibt es Krisensituationen, in den Krisensituationen braucht es dann nicht unbedingt mehr oder höhere Medikation oder wie auch immer, wenn das Netzwerk und wir gut miteinander funktionieren und der Klient sich das auch zutraut, da ein Stück mit durchzugehen, allenfalls partiell für 1-2 Tage beruhigungsfördernde Medikation in Richtung Benzodiazepine beispielsweise, die man auch nicht viel länger nehmen sollte, beim nebenbei gesagt. Insofern, als dass man da wirklich relativ viel tun kann, ohne gleich zum Medikamentenkoffer zu greifen. Gleichwohl ist die Gefahr natürlich da, dass alle Menschen, die das Buch jetzt gelesen haben oder die irgendwelche Berichte gehört haben, spontan ihre Medikation absetzen. Das birgt natürlich auch eine massive Gefahr. So, dass man das sicherlich langsam runter reduzieren sollte mit dem Nervenarzt seines Vertrauens, der da mitspielt. Und das ist was, wo wir gemeinsam mit unseren Klienten jetzt auch daran arbeiten, zu schauen, wie kann es mit einer möglichst geringen Dosis gehen oder vielleicht sogar ganz ohne, in Verbindung mit dem jeweiligen niedergelassenen Nervenarzt des Klienten, den wir begleiten.
Von Seiten der Psychiatrie-Erfahrenen weiß ich ja, das gibt kaum Ärzte und auch kaum Nervenärzte, Psychiater, wie auch immer, die überhaupt darin ausgebildet sind, die Medikamente zu reduzieren. Also es war oftmals dann für Psychiatrieerfahrene, für Menschen mit Langzeiterfahrung mit Medikation eigentlich ein Fehler, ihrem Arzt zu vertrauen, weil es sehr oft viel zu schnell abgesetzt wurde, das Zeugs. Und dann eben die Absetzpsychose kam und dann hinterher siehste, es geht nicht ohne Medikamente. Dem Arzt zu vertrauen, halte ich für einen sehr schlechten Rat angesichts der Ausbildungslage, die hierzulande noch herrscht.
Da ist was dran, das ist sicherlich der Fall. Schade ist das insbesondere, weil es dann wieder eine traumatische Erfahrung ist und einen festlegt, also ich brauche das Zeug wahrscheinlich dann doch und ich muss das doch mein Leben lang nehmen und so weiter und so weiter. Dem kann man nur raten, zu sagen, nicht aufzugeben, doch versuchen, den Arzt des Vertrauens noch zu finden. Und ich glaube, das, was man auf jeden Fall machen sollte, ist, selber zum Experten dafür zu werden. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Erkrankung habe, auch körperliche Erkrankung habe, dann ist es immer sinnvoll, mich besonders sozusagen da schlau zu machen und zu gucken, wie funktioniert das eigentlich? Was passiert da eigentlich? Was nehme ich da eigentlich? Wie wirkt das eigentlich? Und so weiter und so weiter. Das ist absolut empfehlenswert. Und da, glaube ich, passiert auch in den nächsten Jahren mehr. Also bei unserem Träger gibt es sozusagen jetzt auch eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, wie gehen wir eigentlich damit um mit den Medikamenten unserer Klienten sozusagen. Also Pinell ist ja ein relativ großer Träger in Berlin auch. Der ist es übergreifend, auch in dem betreuten Wohnbereich beispielsweise oder. So zu gucken, wie können wir das fördern? Wie können wir dieses Setting fördern, dass Klienten oder auch Einnehmer von Medikation sozusagen wirklich zum Experten für sich werden und da halt auch mitreden können, also zum adäquaten Ansprechpartner eben auch werden für ihren Arzt. So, was ist sinnvoll, wie ist sinnvoll, da gibt es ja Erfahrungswerte auch.
Ja, ich meine, der Bundesverband Psychiatrie-Erfahrene hat jetzt auch Seminare angeboten, Psychopharmaka selbstständig dosieren, also selbstverantwortlich den Umgang zu lernen. Wir haben aber auch andererseits die Erfahrung, dass wir in der Regel überhaupt nicht darüber aufgeklärt werden, überhaupt was denn die Risiken und Nebenwirkungen dieser Medikation sind. Also oftmals heißt es ja, nehmen Sie das, das ist gut für Sie, das brauchen Sie. Und aber selbst die DGSP hat jetzt erst seit, seit den 50er Jahren wird das Zeug irgendwie in wechselnden Kombinationen verabreicht, kann man sagen. Also seit 50er Jahren hat das begonnen mit dem Psychopharmaka. 2015 war, glaube ich, jetzt die erste Absetzbroschüre der DGSP. Also es hat 65 Jahre gedauert, bis man sich von ärztlicher Seite und dann auch nur von bestimmten ärztlichen Akteuren die Gedanken macht, wie man das Zeug eigentlich auch wieder los wird, unterdosiert, rausbekommt aus dem Nervensystem.
Da wird es sicherlich noch Erfahrungswerte brauchen. Also wir haben die Erfahrung, was passiert, wenn man Medikamente nimmt. Wir haben nicht die Erfahrung, was passiert, wenn man sie, wie man sie sinnvoll absetzt. Wir haben nur die Erfahrung, wie man sie nicht sinnvoll absetzt. Und diese Erfahrung, die brauchen wir ja noch. Das heißt, wir brauchen Veröffentlichungen von Leuten, die Erfahrungsexperten, sage ich mal, die inzwischen auch ihre Medikamentenexperten sind, brauchen wir veröffentlichen und so geht es, so kann es funktionieren. Ich glaube, diese Broschüre von der, was du eben gesagt hast, die ist sehr sinnvoll zu lesen. Damit kann es ganz gut gehen und es gibt auch ein Buch davon. Ich glaube, also die Artikel von Herrn Aderholt sind auch durchaus informativ in der Form, dass man da das gut nachvollziehen kann, wie das eigentlich wirkt und was passiert, wenn. Und dann gibt es auch Absetzdosierungsideen drin, soweit ich im Kopf habe. Ich hoffe, das stimmt jetzt, aber ich glaube schon. Dann gibt es auch Vorschläge drin. Und es bedarf halt so ein paar relativ simpler Faustregeln, sage ich mal, wie man es am besten machen kann. Und da muss man halt gucken, selber und auch zu sich ehrlich sein, tauchen an bestimmten Punkten wieder Symptome auf. Dann nehme ich es halt noch ein bisschen weiter. Nicht mein Leben lang, aber dann nehme ich es noch ein bisschen weiter, so dass ich dann halt eine andere Dosis reduziere und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass das ziemlich gut gehen kann, wenn man eine Begleitung hat. Diese Begleitung muss nicht professionell sein, die kann auch privat sein. Es kann auch eine Freundin, Freund, Familienangehöriger sein. Das muss jetzt kein professioneller Bezugsbegleiter sein wie bei uns. Aber es braucht jemanden, der von außen mit drauf guckt, glaube ich. Weil an bestimmten Punkten sind so beginnende Symptomatiken wieder sehr schwer erkennbar. Ich glaube, da muss man auch sehr, sehr ehrlich zu sich selber sein, um dann zu sagen, okay, das könnte jetzt schon was sein. Oder es braucht eben für sehr sensible Menschen, die absetzen, genau das Gegenteil, jemand, der sagt, das klappt schon. Das ist jetzt sicherlich kein Symptom, weil ich glaube, so eine Begleitung von außen ist sehr sinnvoll dabei. Vielleicht auch mit anderen Menschen, die das Gleiche tun. Eine Absetzgruppe wäre zum Beispiel eine Überlegung. Es sollte dann aber eine sinnvolle Kombination von ähnlichen Neuroleptika beispielsweise sein. Antidepressiva und Neuroleptika verhalten sich sicherlich sehr anders in den Absetzversuchen.
Genau. Wenn wir beim Thema Psychopharmaka, also einerseits die DGPPN lässt über das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit immer wieder verlauten, Psychopharmaka machen nicht abhängig, Psychopharmaka verändern die Persönlichkeit nicht und so weiter und so fort. Aber das heißt ja auch, dass irgendwie diese ganzen Symptome von vielen Medizinern gar nicht ernst genommen werden. Also die Absetzsymptomatik oder die Folgeerscheinungen von Neuroleptika-Behandlung werden oftmals als Krankheitssymptome fehldiagnostiziert.
Sicherlich auch nicht einfach auseinanderzuhalten, denke ich. So, der Punkt ist, dass man sich dem schon sehr intensiv widmen muss, was nicht unbedingt immer bei jedem Nervenarzt in der niedergelassenen Praxis die Möglichkeit, wo nicht die Möglichkeit da ist, weil einfach nur Kurzkontakte da sind. Man muss sich schon intensiv mit auseinandersetzen, wie es denn gehen kann. Ich glaube, dass sich diese ganze Idee Psychopharmaka heilen nicht so in der Form oder ersetzen nicht einfach was, so wie das Insulin, sage ich mal, dem Zuckerkranken hilft. Ist es mit Neuroleptika leider nicht so. Und ich glaube, diese ganze Geschichte muss sich noch einfach ein bisschen weiter etablieren und ein bisschen weiter durchsetzen. Es ist ja auch nicht, es gibt ja nicht nur Freunde in der Richtung. Also wenn ich Medikamente verkaufen würde, fände ich es auch nicht gut, sozusagen, wenn man dagegen wettern würde. Insofern gibt es natürlich auch eine starke Lobby dafür.
Eine finanzstarke Lobby dafür.
Eine finanzstarke Lobby, genau. Die wiederum natürlich auch bestimmte Sponsorings machen, bestimmte Projekte fördern, bestimmte Fortbildungen fördern und. Das ist natürlich auch nicht unkritisch. Also es ist sicherlich eine sehr starke Lobby, die da ist, die Pharmaindustrie. Die ist sicherlich auch hilfreich, aber an manchen Punkten eben auch sehr mächtig. Wenn ich ein zentrales, unabhängiges Assessment Center hätte oder eine Anlaufstelle, an die ich mich wenden könnte, die mich wirklich unabhängig davon berät, die würde natürlich auch auf solche Sachen hinweisen können. Und die würde natürlich auch nicht von vornherein anfangen, mit Medikamenten sozusagen zu arbeiten, weil das könnte sie gar nicht, das ist ein Assessment Center. Aber sie könnte sagen, es gibt die und die Herangehensweisen an diese Problematik oder damit umzugehen. Und würde mich sozusagen darin beraten, auch eben zum Experten zu werden und zu sagen, okay, hör nicht auf die erstbeste Werbung, die gerade irgendwo in irgendeiner Praxis ausliegt. Das sollte man übrigens sowieso nicht machen, ist klar, das gilt auch für andere Erkrankungen. Sondern informier dich möglichst breit. Die Schwierigkeit, die unser Internet bietet, ist, dass da auch eine ganze Menge Sachen kursieren beispielsweise, die auch wiederum... Das Problem ist, das ein Stück zu verifizieren im Internet. Ich glaube, solche Foren, wie du gerade gesagt hast, sind sehr sinnvoll, wenn man weiß, okay, die werden halt auch so ein Stück gecheckt und kontrolliert. Also dann kann nicht irgendwer irgendwas veröffentlichen, was irgendwie mal irgendwem ein wenig geholfen hat, weil sonst komme ich leicht durcheinander. Es ist genauso wie, wenn ich, ich erinnere mich an eine Klientin, die das erste Mal eine Diagnose kriegte, so. Auch wieder sind wir wieder bei der Diagnose, und die dann im Internet gegoogelt hat. Und das war die Diagnose Borderline, wunderbar, als allererstes, natürlich auch richtig klasse. Und dann gegoogelt hat, was ist denn das eigentlich? Weil das hat man ihr leider nicht dazu gesagt, was das ist. Und dann natürlich schier entsetzt war und auch völlig durcheinander geriet, weil überall was anderes stand darüber. Das ist auch nicht so einfach. Und von daher ist, glaube ich, auch das Internet immer mit ein Stück Vorsicht zu genießen, was die Informationen angeht und wie verifiziert diese Informationen auch sind, die da drin stehen. Also schau dir genau an, wo du guckst und wen du fragst.
Thomas Insel, das ist der ehemalige Chef des National Institute of Mental Health, also einer sehr anerkannten amerikanischen Organisation, die sich mit der sogenannten seelischen Gesundheit beschäftigt, der hat mal gesagt, psychiatrische Diagnosen sind nicht valide, man könnte genauso gut würfeln. Mhm. Und das ist natürlich auf der anderen Seite sehr, sehr gruselig, wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt diese Diagnose bekommen und mich dann anfange damit zu identifizieren, die Prognosen vielleicht auch noch lese, die von der Pharmaindustrie bei Wikipedia platziert wurden und. Alles nicht unbedingt wirklich förderlich, oder?
Nee, absolut nicht. Absolut nicht förderlich. Würfeln ist schon eine gute Variante. Ich glaube, es ist sinnvoll, einfach Symptome zu sehen, Symptome gucken, was habe ich für Einschränkungen, was habe ich genau, wo komme ich nicht weiter, was habe ich für einzelne Symptome. Um dann halt zu gucken, was kann ich dagegen tun oder wie entwickelt sich das auch ein Stückchen zurück wieder. Also was kann ich tun? Arbeit mit dem Netzwerk, sage ich nur. Das ist so das Nonplusultra, was ich, glaube ich, so für die nächsten Jahre sagen kann, wenn es dann auch weiter finanziert wird.
Okay. Thomas Vogelsang, du warst Mitbegründer der Krisenpension, oder?
Nee, nicht ganz. Nee. Die gab es schon vor mir, muss ich leider ehrlich sein. Wäre ich ja gerne, das ist ein Renommee ja sicherlich auch, aber ich kam später dazu. Aber ich bin sozusagen der zuständig ist für den Aufbau der integrierten Versorgung in Berlin, wo und die wo die Krisenpension eben auch einen festen Stand gekriegt hat, weil wenn es die keine Finanzierung gegeben hätte, gäbe es die jetzt nicht mehr, weil das kann keiner auf Dauer durchhalten, für null UWR richtig viel zu arbeiten. Und insofern bin ich 2009 eingestiegen, 2007 im Vorfeld schon ein bisschen mitgearbeitet. Und die Krisenpension selbst ist aber 2 Jahre vorher schon ins Leben gerufen worden, so von einem ganzen Haufen sehr engagierten, sehr unterschiedlichen Leuten.
Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Wir hörten Qualeon mit Jazz de Nuit und wir hören Thomas Vogelsang jetzt noch mit einem kurzen Schlusswort. Ich habe ihn gefragt, ob es noch Internetseiten, Bücher, Ähnliches gibt, die er empfehlen kann.
Bevor ich jetzt 1-2 Bücher oder sowas sage, ich glaube, alle sollten mal gucken und Richtung offener Dialog googeln. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn, und zu gucken, was es alles für Möglichkeiten darunter gibt. Das ist sicherlich das, was ich mal mitgeben kann. Gucken Sie sich oder guckt euch das mal an, was es da gibt, und informiert euch dann entsprechend weiter. Ich glaube, so kann man gut im Internet gucken.
Soweit Thomas Vogelsang und soweit auch mit Vielfalter Magazin gegen Monokultur. Und hier zum Schluss noch einen Hinweis auf eine Veranstaltung morgen Abend. 20 Jahre Trialog. Der Verein ASK e.V., Außerstationäre Krisenbegleitung Freiburg, zeigt morgen, Freitag, 24.02. um 19 Uhr in der FAG, also den Räumen der Freiburger Hilfsgemeinschaft, in der Schwarzwaldstraße 9, den Film 20 Jahre Trialog, das Hamburger Psychoseseminar und seine Folgen von Alexandra Pohlmeier. Der Film zeigt die Entwicklungsgeschichte des Trialogs. Unter diesem Begriff wird der gleichberechtigte Austausch von Menschen mit Psychiatrieerfahrung, Angehörigen und professionell bzw. ehrenamtlich psychiatrisch Tätigen verstanden. Ziele sind ein vollständigeres Verstehen der Phänomene psychischer Grenzerfahrungen, das Kultivieren einer gemeinsamen Sprache für diese Phänomene sowie der Abbau gegenseitiger Vorurteile. Begonnen hat alles in Hamburg. 1989 gründeten Dorothea Buck, eine psychoseerfahrene Bildhauerin, und Thomas Bock von Uniklinikum Hamburg-Eppendorf das erste triologische Psychoseseminar. Heute gibt es in fast jeder Stadt solche Foren, so auch in Freiburg. Hier findet das Treffen jeden letzten Montag im Monat um 18.30 Uhr in den Räumen der FAG Schwarzwaldstraße 9 statt. Der Film lässt verschiedene Protagonisten des Trilogs zu Wort kommen. So entstehen allmählich Porträts von beeindruckenden Menschen, die das Konzept dieses Ansatzes illustrieren und das Verständnis für Menschen in psychischen Krisen und deren Erleben vertiefen. 20 Jahre Trilog, der Film wird morgen gezeigt um 19 Uhr in der Schwarzwaldstraße 9 in den Räumen der Freiburger Hilfsgemeinschaft, Club 55 FHG.